Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.
Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe von Zentralquartett Menschenrechte hier und jetzt. Das Thema der heutigen Sendung betrifft das Salzburger Gesetz zur Wohnbauförderung, das sich gerade in der Begutachtungsphase befindet. Bis Anfang November sind noch Stellungnahmen möglich und wir haben für dieses Thema einen kompetenten Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Heinz Schäuble, hier im Studio bei uns.
Danke für die Einladung.
Heinz Schäuble hat viele Jahre in der Wohnungslosenhilfe in Salzburg gearbeitet, Projekte gemacht. Er ist Sozialwissenschaftler mit einem Schwerpunkt auf marginalisierte Gruppen, glaube ich, kann man so sagen. Und derzeit immer noch im Forum Wohnungslosenhilfe aktiv, ansonsten ein bisschen auf dem Weg in den Ruhestand, aber sehr bereit, sich mit den aktuellen politischen Veränderungen zu beschäftigen. Vor allem ist das ein sehr wertvoller Input, weil wir haben gerade im Vorfeld darüber gesprochen, du auch weißt, was im Vorfeld dieses Gesetzesentwurfs alles schon an Bemühungen stattgefunden hat und an Vorüberlegungen stattgefunden hat, wie man ein möglichst gutes Gesetz formulieren kann, was auf die aktuellen Bedarfe auch reagiert.
Und wir starten mit einer mal allgemeinen Frage zu dem Thema. Was sind aus deiner Sicht die größten Herausforderungen für die Wohnbauförderung im Land Salzburg? Und inwieweit geht diese Gesetzesnovellierung auf diese Herausforderungen ein oder eben auch nicht ein? Und was sind aus deiner Sicht die wesentlichen neuen Aspekte in diesem Gesetzesvorhaben, falls es überhaupt
Neuerungen gibt? Können wir es kurz halten. Neu ist ganz wenig. Neu ist auch nicht, dass das Gesetz mit keinem Wort auf den aktuellen Status der Wohnungsmarktentwicklung, der Preisentwicklung, der Bedarfssituation, zum Beispiel auch von Wohnungssuchenden oder wohnungslosen Menschen eingeht. Da gibt es nach wie vor nichts im Wohnbauförderungsgesetz. Und was es auch nicht gibt, und das finde ich noch bedenklicher, weil wir da wirklich seit langem uns darum bemühen, dass endlich Ansätze für ein Recht auf Wohnen auch gesetzlich verankert werden. Wir wurden vor Jahren beschieden, dass ein einklagbares, ein individuell einklagbares Recht auf Wohnen verfassungstechnisch nicht geht, weil das Kompetenz des Bundes ist. Und solange der Bund nichts tut, dürfen Länder und Städte nicht darüber regieren. Geht uns ja nichts machen, wenn es eben noch nicht individuell einklagbar ist, aber der Gesetzeswortlaut sollte zumindest in die Richtung gehen. Man bemüht sich, das Recht auf Wohnen zu realisieren. Oder wie immer, auch die Gesetzgeber auf Landesebene sind Meister im Schwurbeln und weichen Formulierungen. Aber ins Gesetz hineinzuschreiben, auf Förderungen aus diesem Gesetz besteht kein Rechtsanspruch. Punkt. Das halte ich für sehr, sehr bedauerlich. Da waren wir schon weiter in den Vorgesprächen. Aber so ist es eben.
Wenn du sagst, es wird überhaupt nicht Bedacht genommen auf die tatsächliche Situation, wie würdest du denn die Situation beschreiben? Also Zentralraum Salzburg, Umland, vielleicht auch in den Gauen, in den Gebirgsgemeinden im Land Salzburg. Wie sieht es denn, kann man da sagen, ist die Entwicklung überall ähnlich? Gibt es überall zu wenig leistbare Wohnungen für Menschen, die mietwohnen? Oder vielleicht magst du das kurz einfach ausführen.
Ich glaube, ganz grundsätzlich ist zu sagen, im Bundesland Salzburg gibt es einen großen Unterschied. Die Stadt Salzburg und das Land Salzburg, also die Gaue. Der Bedarf nach leistbaren Wohnungen, Mietwohnungen, ist landesweit gegeben, das schon. Aber Die Stadt bräuchte andere Voraussetzungen. Wie wird Wohnbauförderung betrieben? Wie wird beispielsweise der Wohnungsbestand geschützt und der Wohnungsbestand genützt? Das schaut in der Stadt anders aus und bräuchte auch andere gesetzliche Vorgaben. Aber die Tradition auch der Salzburger Landesregierung ist eher ländlich dominiert und nimmt eigentlich auf Bedarfe und Bedürfnisse oder Entwicklungen im städtischen Raum keinen Bezug.
Ist da ein signifikanter Unterschied der, dass also es ist ja unserer Wahrnehmung nach so, dass auch in dem neuen Gesetz der Schwerpunkt eher auf dem Erwerb von Wohnungseigentum liegt und weniger auf dem Mietwohnbau. Ist das auch ein signifikanter Unterschied jetzt zwischen Stadt und Land oder einer dieser Unterschiede, von denen du gesprochen hast?
Ein ganz zentraler Unterschied. Es ist auch, dass im Wohnbauförderungsgesetz neu immer noch die Förderung von Einzelhäusern drinnen ist. Das wissen wir seit Jahrzehnten, dass das ein Nonsens ist und dass man davon wegkommen soll. Im ländlichen Raum gibt es natürlich eher den Bedarf nach dem Einzelhaus, weil auch Grund und Boden noch verfügbar ist. Aber auch im ländlichen Raum gilt das Votum, stoppt die Versiegelung. Das heißt, geht zurück mit das Häuschen im Grünen und daneben das nächste Häuschen im Grünen, bis kein Grün mehr gibt. Von daher stellt sich perspektivisch die Frage, ob diese Förderung noch zeitgemäß ist. Aber es ist ein Teil dieses großen Unterschiedes. Und der andere Unterschied ist klarerweise Eigentumswohnungsförderung oder Verlagerung von der Objektförderung in Richtung Subjektförderung ist kein städtisches Anliegen und ist für städtische Entwicklung des Wohnungsmarktes eigentlich kontraproduktiv.
Kannst du das noch mal näher erläutern? Also Subjektförderung bedeutet, dass ich auf die individuellen Voraussetzungen des Förderwerbers schaue, dass ich also quasi, wenn ich jetzt diejenige bin, die eine Eigentumswohnung bauen wollte oder beziehen wollte, dann sozusagen mit meinem Einkommen einen Antrag stellen kann und sagen kann, ich bin in dieser Situation, finanziell kann ich es mir tatsächlich nicht leisten, ich hätte gerne einen Zuschuss. Ist das sozusagen das, was mit der Subjektförderung gemeint ist?
Das geht in die Richtung Subjektförderung. Objektförderung meint, dass die Förderung, Förderrichtlinien und die Standards der Förderung in Richtung der Wohnobjekte gehen. Das heißt, da kommen Aspekte der Siedlungsentwicklung, Aspekte der Wohnumfeldentwicklung, Aspekte der Anbindung der Wohnobjekte an die Umgebung mit dazu. Da geht es in Richtung Gemeinwesenentwicklung und Gemeinwohlentwicklung. Je mehr man den Bereich der Objektförderung kappt, umso weniger hast du im Bereich der Gemeinwohlentwicklung. Auch das in meinen Augen ein wesentlicher Unterschied. Im ländlichen Bereich macht es auch Sinn, auf die Gemeinde zu achten oder wie entwickelt sich die Gemeinde, aber nicht in diesem Ausmaß wie in der Stadt. Mhm. Wenn man sich Stadtteile anschaut, wie in den letzten Jahren im Zuge der Verlagerung in Richtung Subjektförderung dann Stadtteile entwickelt wurden, dann sieht man, dass keine Stadtteile entwickelt wurden, sondern individuell geförderte Wohnungen, die zufällig in einem Stadtteil liegen. Aber der Stadtteil ist dieser Förderungsstruktur wurscht.
Vielleicht, wenn wir schon bei diesem Unterschied Stadt-Land sind, was also Förderstrukturen betrifft, vielleicht eine Frage dort zur politischen Ebene. Ist es so, dass da die Stadtpolitik dann mit dieser Gesetzesnovelle auch ihre Schwierigkeiten hat, vielleicht auch ihre, sagen wir mal, Kritik eingebracht hat, jetzt schon in der Begutachtungsphase? Weil ich stelle mir vor, dass die neue politische Machtverteilung in der Stadt doch auch zu einer Schwerpunktverlagerung in der Wohnungspolitik und in der Wohnbaupolitik geführt haben müsste, nachdem ja das Thema Wohnen ein massives Thema im Wahlkampf war, in Gemeinderatswahlen und ja auch, sage ich mal, diese politische Verschiebung sich abbildet darin.
Das sehe ich leider noch nicht. Bisher, was da der Stadt relativ wurscht. Also nicht wirklich. Also wenn ich zurückdenke an Fockenhofer und Zeiten, wo auch die Wohnpolitik in der Stadt Aufschwung genommen hat, das ist in den letzten Jahrzehnten ziemlich zurückgegangen. Schon unter Dechans Zeiten, noch mehr unter Bräuner Zeiten, die haben eigentlich keine städtische Politik gemacht und keine städtische Wohnpolitik. Jetzt täte ich mir wünschen und freue mich darauf, auch über den neuen wohnpolitischen Diskurs mit Anna Schister und Kai-Michael Dankl, da vielleicht einen Schritt weiter in Richtung einer ökologisch ausgerichteten Wohnpolitik mit Perspektive und Zukunftschancen einzutreten. Noch habe ich aber noch nichts mitgekriegt. Also ich weiß jetzt auch gar nicht, was Sie zu dem Gesetzesentwurf sagen und bin neugierig auf die Stellungnahme von denen. Ich hoffe, dass Sie im Sinne einer Stadtentwicklung sagen, und da fehlt der Stadt was. Weiß ich aber in dem Fall nicht. Ich weiß aus Vorgesprächen, dass es in die Richtung gehen wird. Und bin mir da relativ sicher, sowohl beim Dankl wie bei der Schister, dass sie sehr wohl an Gemeinwohl und Gemeinwesenentwicklung denken und auch die Erfordernisse kennen, wie weit sie es dann auch politisch deponieren und zum Ausdruck bringen. Hoffe ich ja, aber weiß ich noch nicht.
Du hast vorhin kurz anklingen lassen, dass es ja in der Stadt einen großen Mangel gibt an ausreichenden Mietwohnungen. Oder du hast zumindest nicht widersprochen, als ich gesagt habe.
Ich habe gesagt, das gibt es auch am Land.
Genau, okay. Aber jetzt in der Stadt ist es ja tatsächlich zumindest an leistbaren Mietwohnungen, die auch zugänglich sind. Bitte?
Ja. Die Situation in der Stadt, und das ist eine Entwicklung, die man in den letzten 20 Jahren gut und deutlich verfolgen kann, ist eine Verschiebung der Marktanteile. Also wenn du den Wohnungsmarkt jetzt nimmst, dann gibt es die Kernaussage, ungefähr 50% der Menschen leben im Eigentum und die anderen 50% wo? Und dann gibt es noch einmal 20%, wir sind dann schon auf 120%, da stehen die Wohnungen leer oder werden fehlgenutzt für Airbnb oder touristische Zwecke oder Ferienwohnungen oder warten auf, bis die Kinder groß sind und die Wohnung beziehen wollen. Der Anteil an leerstehendem Wohnraum in der Stadt Salzburg ist in den vergangenen 20 Jahren exponentiell gewachsen und hatte Zuwachsraten, die höher waren als die Neuleistung von gefördertem Wohnbau in dieser Zeit. Mhm. Das heißt, pro Jahr sind mehr Wohnungen in dem Bestand des nicht genutzten Wohnungsbestandes rübergerutscht, als neu errichtet wurden.
Das sind einfach die Rendite- oder Investitionsobjekte, wo man dann hofft, dass sozusagen Spekulationsgewinne ermöglichen. Aber
das war ja auch Diskussions.
Entschuldige. Es gibt genug frei flottierendes Kapital. Ja. Und in Immobilien zu investieren, rechnet sich mehr, als in bewohnte Wohnungen zu investieren. Da sind die Renditen höher als die Gewinne aus laufenden Mieteingängen. Das muss man sich mal vorstellen, wie das.
Es hat ja jetzt schon längere Zeit auch eine Diskussion gegeben um dieses exponentielle Wachstum des Leerstandes oder der eben nicht genutzten Wohnungen in Salzburg in der Stadt. Und ich könnte mir vorstellen, dass eben die neue Stadtregierung da diesbezüglich auch Maßnahmen ergreift, um dieses Wachstum zunächst einmal zu stoppen und durchaus auch sozusagen leerstehenden Wohnraum wieder nutzbar zu machen, sozusagen in den Wohnungsmarkt zu reintegrieren. Was sind deiner Meinung nach da die sinnvollsten und sozusagen auch erfolgversprechendsten Maßnahmen, die man da treffen müsste?
Und sind die im Wohnbauförderungsgesetz möglicherweise enthalten?
Im Wohnbauförderungsgesetz kommt davon gar nichts. Es ist auch etwas reduziert im Wohnbauförderungsgesetz jetzt zum Beispiel den Schutz von Wohnungen vor Fehlnutzung im Wohnbauförderungsgesetz zu implementieren. Allerdings, und das ist der Punkt, wenn das Wohnbauförderungsgesetz einen Schwerpunkt der Förderung von Eigentum legt, ohne gleichzeitig über Sozialbindung zu reden, sondern nach wie vor drinnen lässt, wenn zurückgezahlt ist oder die Förderperiode aus ist, dann kann man mit den Wohnungen machen, was man will. Das ist genau dieses, der Verzicht auf Wohnschutz oder der Verzicht auf Sozialbindung, der findet sich auch im neuen Gesetz wieder. Halte ich für sehr, sehr kurzsichtig und ist verfehlte Klientelpolitik von Seiten des Gesetzgebers. Die sind eben eher auf der Seite des Immobilien, der Immobilienträger oder der Besitzer des Mittelstandes beziehungsweise ja, auch der Geldgeber, die wirklich eben auch in den Wahlkampf finanzieren, die Parteien fördern und dann entsprechende Rückmeldungen auf gesetzlicher Basis, zum Beispiel im Wohnbauförderungsgesetz, vorfinden. Man könnte auch sagen, es ist Korruption, kann man es in dem Fall nicht nachweisen, aber es ist Freundalwirtschaft.
Vielleicht doch nur mal zu der Frage, was wären deiner Meinung nach sinnvolle Maßnahmen, um diese Entwicklung einzudämmen?
Entschuldige, jetzt haben wir wieder woanders hingefahren. Du, die erste Maßnahme wäre Stopp der Umwidmung von bestehendem Wohnraum. Das heißt wirklich für die Stadt Salzburg mit einer Ermöglichung durch das Land. Es ist ja angekündigt, dass auch das Raumordnungsgesetz geändert wird. Im Raumordnungsgesetz müsste eine Ermächtigung der Stadt drinnen sein, ein städtisches Wohnungsschutzgesetz zu erlassen, um sicherzustellen, dass eben die Wohnungen nicht wegrutschen dann im privaten Eigentum, nicht mehr sozial gebunden. Man kann jetzt machen damit, was man will.
Also ich kenne das von anderen Städten, da wird dann beispielsweise auch untersagt, dass man eine Wohnung in einen höheren Standard versetzt. Also die Ausstattung muss sozusagen dem Milieu entsprechen, in dem die Wohnung liegt oder in dem dieses Viertel liegt.
Oder auch die Preisentwicklung.
Oder die Preise, also das heißt,
nicht drüber gehen, ja.
Man versucht auch einfach die Herstellung oder Sanierung, die Luxussanierung eigentlich zu unterbinden.
Ja. Wäre auch die Frage, wo lässt man Anlegerwohnungen zu? Mhm. Weil der Anteil des Leerstands ist natürlich im Bereich der Anlegerwohnungen am höchsten. Mhm. Der ist nicht im Bereich des gemeinnützigen Wohnbaus, sondern der ist im privaten Wohnbau und da im Segment der Anlegerwohnungen am höchsten. Das habe ich vorher auch noch nicht fertig gesagt. Das zentrale Problem auch des Salzburger Wohnbestandes ist das Missverhältnis, wenn man jetzt den Mietwohnungssektor anschaut. Mhm. Da ist ein großer Teil leerstehend bzw. fehlgenutzt, ein großer Teil privat finanziert und nicht gebunden an irgendwelche Regulative.
Mhm. Das heißt auch vom Mietzins
auch vom Mietpreis her oder auch vom Mietgesetz her nicht gebunden. Mhm. Und ein kleiner Teil, da handelt es sich um geförderte Mietwohnungen. Mhm. Und da jetzt zu reden, wie es da in der Präambel oder in den Erläuterungen vom Haslauer lautet, wir müssen den Bestand verbessern und die Versorgung mit leistbaren Mietwohnungen sicherstellen. Wir sind in einem Status und in einem Stand der Entwicklung, wo genau dieses Segment leistbarer Mietwohnungen ein absoluter ein Mini-Tropfen oder ein Mini-Anteil des Wohnungsbestandes ist, den man nicht schonen oder sonst was muss, sondern ausbauen, radikal ausbauen. Und nicht durch Neubau, sondern durch Neuregelung der Nutzung der bestehenden Wohnungen. Weil das heißt, ist die Situation in der Stadt Salzburg, gibt es mehr als genug Wohnungen.
Das heißt, es wäre zum Beispiel dann über ein Instrument der Leerstandsabgabe zu machen?
Das wäre ein weiches. Nein, ich denke da wirklich an Belegungsrechte.
Okay.
Über längere Zeit leerstehende Wohnungen werden von der Stadt vergeben. Und dann kommen eben Mieter und Mieterinnen rein. Mhm. Anders geht es nicht. Die Leerstandsgeschichte, also Gruppe Anlegerwohnungen, denen ist es wurscht, ob sie jetzt 100 Euro mehr Leerstandsabgabe
zahlen. Die Leerstandsabgabe oder kein wirkliches Instrument, das dann
Abhilfe kann ein bisschen fördern, würde. Aber mhm. es müsste in einer Höhe sein, damit es wirklich einen Druck erzeugt, mhm. Der mit Sicherheit nicht durchgeht. Mhm. Also es gibt analoge Regelungen in anderen Ländern, erstaunlicherweise auch in Griechenland, wo steuerrechtlich über das Eigentum an Immobilien drüber gefahren wird. Auch wenn du die Wohnung leer stehen lässt, geht das Finanzamt davon aus, es ist ein potenzielles Einkommen im Jahr von in der Höhe der, wenn, des Marktpreises, wenn du es vermietest. Und dieser angenommene Marktpreis durch Vermietung wird versteuert zum normalen Regelsatz. Und das nenne ich dann, das ist keine Leerstandsabgabe, sondern schlicht eine Eigentumsbesteuerung. Und ob du jetzt was tust mit der Wohnung oder nicht, ist dem Staat dann wurscht, weil du blechst dafür.
Das führt dann dazu, dass tatsächlich nur noch ein sehr gehobener Mittelstand sich eine leerstehende Wohnung leisten kann und ein mittlerer Mittelstand oder der oder diejenige, die für die Töchter und Söhne vorsorgen möchte, sich das dann wahrscheinlich nicht mehr leisten kann, oder?
Ja, es gibt das Erstaunliche, das muss ich aus unseren privaten Verhältnissen reden. Meine Frau hat einen Anteil an einem Haus geerbt. Und seit Jahren bemüht sich die Erbengemeinschaft um den Verkauf dieses Hauses. Schönes Haus, aber fernab vom Meer gelegen, in der kleinen Stadt Drama. Es geht nicht zum Verkaufen. Aber die Eigentumsbesteuerung muss sie trotzdem zahlen, obwohl sie nachweislich sich bemüht darum, dass das Haus genutzt wird. Und
Okay.
Ja, da wird's dann, ja, sie erlebt es natürlich als Bestrafung, weil vom Haus hat sie nichts und zahlt.
Ja.
Vielleicht, wir haben jetzt relativ viel über die städtische Situation gesprochen und du hast zuerst schon gesagt, sozusagen der Fokus des Gesetzgebers, des Landes, liegt ja eher bei der Situation am Land. Aber ist es nicht auch dort so, dass im Grunde ein Schwerpunkt auf dem Mietwohnbau liegen müsste, um leistbaren Wohnraum auszubauen und stärker zur Verfügung zu stellen? Also es gibt ja auch, denke ich mal, im Land Unterschiede, weil ein, sagen wir mal, 2000 Einwohnerinnen-Dorf, also eine relativ kleine Ansiedlung, schaut wahrscheinlich in der Wohnstruktur nur einmal ganz anders aus als jetzt Städte wie Oberndorf oder Hallein oder Saalfelden mit 20.000 oder also so mittlere Kleinstädte oder größere
Stadtcharakter Kleinstädte haben.
Ja.
Aber da geht es eher um die Frage, richtet man den Förderschwerpunkt auf den Mehrgeschosswohnbau? Hier und im Gesetz hast du nach wie vor Förderung von Einzelhäusern und Förderung von Doppelhäusern mit drinnen und es gibt aber keine Vorgaben, in welchem Ausmaß. Ich würde meinen, dass also insbesondere die Ballungszentren am Land, die Bezirkshauptstädte wie St. Johann oder Bischofshofen oder Zell am See, natürlich ein Schwerpunktinteresse an Mehrgeschosswohnbau hätten und haben. Und da ist wieder genau die Frage, die ich vorher kurz angerissen habe, wenn du aber in Richtung Subjektförderung gehst, verzichtest du darauf, dort urbane Entwicklungen zu fördern oder spezielles Augenmerk darauf zu legen. Darauf nimmt das Gesetz wieder keinen Bezug.
Könnten da also zum Beispiel die Städte für sich Regelungen treffen, die jetzt im Landesgesetz nicht vorgesehen sind?
Im eigenen Wirkungsbereich, ja. Und im Rahmen der Raumentwicklungsplanung wäre das auch möglich. Und es ist ihnen noch zu wünschen, dass sie es tun. Aber von der Förderstruktur her geht es in die andere Richtung und es gibt ja, wenn du jetzt beispielsweise so Sachen machst wie eine Verpflichtung, eine Einzugsbegleitung oder Gemeinwesenarbeit für neu entstehende Siedlungen zu führen, das kostet Geld. Und das müsste auf einer gesetzlichen Basis im Förderrahmen drinnen sein, dass beispielsweise diese Nebenkosten mit übernommen werden. Findet sich im Gesetz nicht. Beispiel Vorarlberg, da ist es gesetzlich vorgesehen, dass größere Wohnbauvorhaben, die in Richtung Siedlungsentwicklung gehen, verpflichtet sind, Begleitmaßnahmen zu treffen, Gemeinwesenarbeit und Einzugsbegleitung vorzusehen und im Rahmen der Baukosten abzurechnen.
Also das heißt ein Teil sozusagen der Förderung ein Quartiersmanagement, wie im Stadtwerk Lehn damals der Fall war. Ja.
Und aber ist auf einer gesetzlichen Grundlage. Und es gibt die Verpflichtung dazu, das zu tun, was im Wohnbauförderungsgesetz in Salzburg wieder nicht drinnen ist. Dann wäre es eine Eigenleistung oder wenn die Stadt Salzburg Interesse daran hat, dann darf sie das ja tun. Aber es ist nicht Teil des Förderrahmens und es wird nicht mitgefördert.
Uns ist aufgefallen, dass im Bereich der Förderung von Mietwohnbau einfach offensichtlich die Zielzahlen andere sind. Das wurde jedenfalls in verschiedenen Berichten auch beschrieben, dass es da um eine Kürzung von fast 30% geht.
Aber ja, von 10.000 auf 6.000, das ist mehr als 30%. Aber das ist in der Verordnung drinnen, in dem Gesetz.
Ja, aber das
die Verordnung kenne ich jetzt gar nicht, die habe ich mir jetzt auf die Schnelle nicht angeschaut und bin dann erst heute drauf gekommen. Hoppala, da.
Da gibt es auch noch.
Da müsste ich auch noch schauen und das war es jetzt nicht.
Aber da geht es dann auch tatsächlich um die Grundsatzentscheidung, baue ich neue Wohnungen, also fördere ich sozusagen die Errichtung von Mietwohnungen oder lege ich einen Schwerpunkt auf die Mobilisierung von fehlgenutzten Mietwohnungen oder wo ich vielleicht, wenn ich dich richtig verstehe, eigentlich einen mindestens genauso großen Effekt hätte und vielleicht weniger ökologischen Fußabdruck.
Das ist jetzt von den Vergleichsziffern her falsch.
Okay.
Wir haben einen Bestand des Leerstands oder Fehlnutzungsbestand von 20% des Wohnungsbestandes und eine Neubauleistung von maximal 1%. Das heißt, wenn du jetzt über 20% redest oder über 1%, dann ist irgendwie völlig klar, du redest vom falschen Pferd. Also du zäumst das Pferd von der falschen Seite her auf. Das heißt, prioritär müsste angegangen werden, wo ist was zu holen, nämlich bestehender Wohnraum. Und das sind überwiegend Wohnungen, die sind in einem erstklassigen Zustand. Also du musst vom Wohnungsbestand her weder sanieren noch sonst irgendwas. Du musst nicht verdichten, du musst eigentlich nur sagen, wohnen.
Gibt es eigentlich auf dem Land Zahlen zu der Fehlnutzung oder zu Leerstand, Leerbeständen?
Zum Beispiel ja, in Kitzbühel, oder?
Kitzbühel zum Beispiel, da geht es über 20%
hinaus.
Das sind auch als Feriensiedlungen und Zweitwohnbezirke entstandene Geschichten. Das hat nur einen anderen Charakter.
Ja, das ist Stadt halt in Salzburg. Klassischen Tourismusgemeinden. Ja. Also, aber Salzburg,
In der Stadt Salzburg ist der Leerstand Teil des Wohnungsbestandes in den Stadtteilen. Mhm. Wenn du durchs Andréviertel gehst, dann siehst du, wo es überall Airbnb-Wohnungen gibt, wo Häuser in der Lasserstraße leer stehen, obwohl das optimale Wohngegend ist. Steht leer, interessiert niemanden über Jahre hinweg. Oder so kleine Häuschen, die im Hinterhof sind und aus welchen Gründen auch immer dann leer stehen. Es kümmert niemanden. Das ist das, was mich nach wie vor also wirklich auf die Palme bringt. Da redet man groß über Wohnpolitik und man muss was tun und jeder weiß, das ist ein Problemfeld der Sonderklasse. Aber über die 20% redet man nicht. Und dann kommen so blöde Meldungen wie von der Agentur Austria, den Neoliberalen, die dann meint, wir müssen Eigentum fördern, weil Österreich hat einen zu geringen Anteil an Eigentum, Wohneigentum. Das ist ein völliger Schwachsinn, weil wie gesagt, 50% leben im Eigentum, aber dann hast du die anderen 50%, die teilen sich zu einem übergroßen Teil in Wohnungen, die im privaten Besitz sind. Zum also Teil natürlich auch. Über ja. Immofirmen oder sonst ja. was gesammelt, aber das ist ja Privatkapital. Ja. Mhm. Und lediglich ein kleiner Teil sind geförderte Mietwohnungen, die unter dem Stichwort Mietwohnungen dann zählen glaub, sollten. Mhm. Also da wird geschwurbelt bis zum geht nicht mehr. Mhm. Ja, und ich denke auch die Aufmerksamkeit abgezogen mhm. von wichtigen Bereichen, wo man sagt, und wir brauchen Wohnungsschutz und wir brauchen Bekämpfung von Wohnungsnot mhm. und wir brauchen ja, Maßnahmen, damit Wohnungen leistbar werden. Mhm. Wenn man sich jetzt die Unterlagen oder die Grundlagen für die Wohnbeihilfe anschaut, dann findet man einen Satz, förderbar sind Wohnverhältnisse von, also die billiger sind als 11 Euro pro Quadratmeter. Wo findet man am privaten Wohnungsmarkt nur Wohnung, die billiger als 11 Euro ist? Das mhm. heißt, alle diese Leute werden aus dem Bereich der erweiterten Wohnbeihilfe ausgeschlossen.
Vielleicht noch mal im Vorfeld haben wir kurz gesprochen, hast du erzählt, dass die Wohnungslosenhilfe-Reihe von Vorschlägen für das neue Gesetz auch eingebracht hat und dass sich davon im Gesetz nichts wiederfindet. Könntest du ein paar dieser Vorschläge nennen und charakterisieren?
Ja. Ganz naheliegende und grundsätzliche Vorschlag ist, die Wohnungslosenhilfe kostet viel Geld und wird auch vom Land finanziert. Stadt, Land teilen sich die Kosten und haben aber keine Möglichkeit, im Wohnungswesen mitzuwirken. Die haben ein Vorschlagsrecht, aber kein Mitwirkungsrecht. Es wäre das Naheliegendste zu sagen, Wohnungsvergabe erfolgt unter Mitwirkung der Wohnungslosenhilfe. Und noch schöner wäre, und das haben wir auch als Vorschlag eingebracht, Modell Vorarlberg, für Wohnanlagen, die Wohnbauförderung zugesprochen erhalten, sind verpflichtet, einzelne Wohnungen für die Versorgung von Menschen in Wohnungsnot bereitzustellen. Steht im Gesetz in Vorarlberg. Das haben wir gemeinsam mit der damalig zuständigen Landesrätin Berthold auch vorformuliert. Und sie hat sich auch die Mühe gemacht, Referenzpersonen und Expertinnen aus Vorarlberg einzuladen, um das im Detail zu besprechen. Wie bewährt sich denn das in Vorarlberg? Mhm. In Vorarlberg geht es easy und die gemeinnützigen Wohnbauträger arbeiten bereitwillig mit und die Gemeinden, also nicht alle, aber fast alle Gemeinden in Vorarlberg arbeiten mit, ohne sich jetzt aufzuregen. Mhm. Was, da bauen wir so eine schöne Wohnanlage und dann kommen 1, 2, 3 Wohnungslose rein. War am Anfang natürlich die Bedenken, aber die sind mittlerweile weg und es ist völlig klar, dass das erfolgt. Mhm. Wir hätten es für Salzburg als Vorschlag mit drinnen gehabt, zu sagen, und das schreiben wir jetzt ins neue Gesetz hinein, gibt es wirklich bis auf den letzten Beistrich und den Punkt ausformuliert, vorformuliert, leider nicht im Gesetz. Die andere Geschichte ist, Wohnungslosenhilfe hat in Kooperation mit dem Sozialministerium 2 Maßnahmen realisieren können. Das eine ist der Wohn- und Energieschirm. Mhm. Das heißt, um Delogierungen zu verhindern und bestehende Wohnverhältnisse zu schützen, ist auf Bundesebene gut angelaufen, funktioniert natürlich auch im Land Salzburg, die erheblichen Gewinn daraus ziehen, dass Wohnungsverlusten vorgebeugt wird. Es wäre das Einfachste gewesen zu sagen, und wir schreiben das auch ins Gesetz hinein. Es braucht diese Form des Wohnungsschutzes oder einen Wohnschirm. Mhm. Und das Land Salzburg verpflichtet sich im Rahmen der Wohnbauförderung daran mitzuwirken, sei es über Wohnbeihilfe oder was auch immer. Auch dafür haben wir im Vorfeld bereits Vorformulierungen getroffen, wo und wie könnte man das verankern, was täte Sinn machen. Wie gesagt, da gibt es eine bundesweite Vorgabe, da gibt es Bundesmittel, die in dem Bereich eingesetzt werden. Und im Land Salzburg wird nach wie vor weiterhin brav und fleißig delogiert und Kündigungsverfahren durchgeführt, Räumungsklagen durchgeführt, ohne dass sich da wirklich nennenswert was ändert. Wäre höchste Zeit zu sagen, liebes Land, mach doch was. Und wie gesagt, wir waren bereits kurz davor, im Gesetz kommt nichts. Und das neue Vorhaben auch des Bundes, des Sozialministeriums, nennt sich Zuhause ankommen mit der Methode Housing First. Mhm. Da gibt es entsprechende Bundesmittel dafür, um die Betreuung und das Management sicherzustellen. Da gibt es den Kooperationspartner der gemeinnützigen Wohnbauträger, die die Wohnungen bereitstellen, die Wohnungslosenhilfe, die Organisation, das Management davon macht und die Betreuung übernimmt. Und Menschen auf der Straße bekommen einen Mietvertrag, einen Schlüssel in die Hand und wohnen. Und was sie dann an Betreuung brauchen, also mit individuellen Problemen, sei es gesundheitlich oder Sucht oder psychiatrische Probleme, das wird dann im Rahmen des bestehenden Wohnverhältnisses auf freiwilliger Basis angegangen. Bewährt sich wunderbar, auch das wäre ein Vorschlag gewesen, das doch im Gesetz, also im Sinne auch einer Mitwirkung der Wohnungslosenhilfe zu verankern, wird noch nicht einmal erwähnt. Mhm. Kommt nicht vor.
Es gibt ja auch andere verletzliche Zielgruppen, die eigentlich, was den Zugang angeht, eher nicht berücksichtigt werden oder eher ausgeschlossen werden sollen vom Zugang jetzt zu explizit geförderten Wohnungen. Also was ja immer groß diskutiert wird, öffentlich auch in den Zeitungen diskutiert wird, ist sozusagen die Frage Deutschkenntnisse als Voraussetzungen für die Nutzung einer geförderten Mietwohnung. Aber auch die Tatsache, dass sozusagen Asylwerber jetzt nicht mehr erwähnt sind im neuen Wohnbauförderungsgesetz, während sie im alten, im 2015er Gesetz noch erwähnt worden sind. Also, nein, nicht Asylwerber, ja, Konventionsflüchtige, genau. Also das sind so Dinge, wo sich die Zugangsvoraussetzungen ja anscheinend ändern. Aber ist es denn überhaupt so, dass es einheitliche Zugangsvoraussetzungen im Bundesland Salzburg gibt und geben kann? Mein Stand ist der, dass es in der Stadt Salzburg Richtlinien gibt, die sich unterscheiden, beispielsweise von den Richtlinien in Gorleben, beispielsweise von den Richtlinien in Hallein etc. Hast du da Bestrebungen wahrgenommen, dass man das vereinheitlichen will? Wäre das wünschenswert? Und wenn ja, in welche Richtung?
Beispiel Vorarlberg wieder. Seit der letzten Novelle des Wohnbauförderungsgesetzes, war das vor 5 Jahren, irgend so in der Größenordnung, da wurde beschlossen, dass das Land die Zugangsbestimmungen zu geförderten Mietwohnungen übernimmt und nicht mehr die Gemeinden. Die Gemeinden waren lustigerweise einverstanden, haben sich gar nicht gewehrt dagegen. Und seit 1.1.2015 oder was immer das war, gilt, dass vom ersten Tag der Begründung eines Hauptwohnsitzes die Antragstellung auf eine geförderte Wohnung möglich ist. Antragstellung. Das heißt, du hast dann immer nur die Wartezeiten, bis das Verfahren einer Zuweisung ist. In Salzburg ist es so, und die haben das auch noch 2015 verlängert, von 3 auf 5 Jahre, gibt es eine Residenzauflage, wo man nachweisen muss, man hat hier seinen Hauptwohnsitz bereits über die ganze Zeit über und dann erst kannst du deinen Antrag stellen und dann erst kommst du in einer Laufzeit von vielleicht 10 Jahren.
Genau.
Wo du rechnerisch dann Anspruch auf die Zuteilung einer Gemeindewohnung hättest.
Genau.
Das heißt, du musst schon 15 Jahre da sein, bis du wohnversorgt wirst.
Wo ja auch das Problem entsteht, dass es Unterbrechungen gibt bei der Residenz, weil mit der zunehmenden Mobilität von Personen, die gerade in Städten wohnen, ist es ja nicht so, dass man unbedingt 5 Jahre ununterbrochen durchgehend den Hauptwohnsitz.
Ja, das wäre die Überlegung gewesen. Und da haben wir auch mit also der früheren zuständigen Landesrätin geredet, es bräuchte Regelungen für die überörtliche Wohnversorgung und auch eine überörtlich angelegte Wohnungsvergabe. In Vorarlberg ist es landesweit so, also wenn du aus Tirol kommst, keine Chance. Jetzt im Sinne von, es wird da irgendwas angerechnet, in Salzburg ja auch nicht, in Vorarlberg ist es insofern anders. Du begründest den Hauptwohnsitz und vom ersten Tag an hast du Anspruch, den Antrag zu stellen. Für Salzburg wäre das auch denkbar und möglich. Und für so Regionalverbundsebene, das war so unser Kompromiss, wo wir dann gesagt haben, ja, dann nehmen wir mal doch so den Ballungsraum von Hallein bis Oberndorf und rundum. Und die geben sich ein gemeinsames Vergaberecht. Und dann ist es wurscht, ziehst du eine Wohnung in Hallein oder ziehst du eine Wohnung in Oberndorf oder in der Stadt? Ja. Also wo es halt eine günstige gibt, die den Bedürfnissen entspricht, wo die Kinder in die Schule gehen oder sonst was. Aber du kannst, du bist in dem Fall dann nicht regional gebunden. In dem Fall noch nicht fertig. Das war ein Punkt, den wir noch in Verhandlungen gehabt haben. Aber wir haben es andiskutiert. Es braucht überörtliche Regelungen, am besten eine landesweite. Aber so dieser Wildwuchs auf kommunaler Ebene ist eigentlich überhaupt nicht einzusehen. Gerade wie du sagst, in Zeiten der Mobilisierung. Auf der einen Seite ist Mobilisierung so ein großer Wert. Gehört in die Standortsicherung. Wir fördern auch Mobilität. Aber wenn es ums Eingemachte geht, wie ums Wohnen, dann ist Mobilität ein Hindernis. Da finde ich, dass ja, dieses Gesetz ganz einfach alles offen lässt, was gut und wichtig wäre und leider keine zukunftsweisenden Vorgaben trifft.
Es gibt noch einen Bereich, über den wir gar nicht gesprochen haben, nämlich sozusagen die Frage Sanierungsförderung. Das hat ja große Wellen geschlagen, dass da einerseits wohl offensichtlich viel Förderleistung abgerufen wurde und andererseits dann doch einmal die Fördertöpfe wieder leer waren. Stichwort Wärmepumpe.
Eben, und dann war plötzlich der Ofen aus und man konnte nicht mehr Antrag stellen.
Genau.
In ökologischer Hinsicht gibt es ein paar Baustellen, die jetzt nicht bedacht werden oder berücksichtigt werden. Das sind die Sanierungsgeschichten, das sind die Baustoffüberlegungen in Richtung Förderung von Holzbauten.
Zuschlagspunkte für Holzbauten oder natürliche Rohstoffe etc. Ja.
Das ist leider nicht vorgesehen, genauso wie es eher zu Lasten der Barrierefreiheit geht, wo man sich überlegt, um die Baukosten zu senken, muss man halt auch Opfer bringen. Und dann kommt man halt nicht in den zweiten Stock oder ohne aber Alternativgeschichten mit zu überlegen.
Oder man bleibt oben.
Eben, kommt nicht mehr auf, genau. Wurscht, wenn es brennt, genau. Bleibst oben. Außer Klaus, der schaut raus.
Ja, ja. Ist denn da der Gesprächsfaden völlig abgebrochen? Weil, also das klingt jetzt so für mich, als ob da im Vorfeld dieser schon lange vorbereiteten Novellierung ja eigentlich doch sehr viel Dialog stattgefunden hat und sehr viel Austausch mit unterschiedlichen Expertinnen eben stattgefunden hat. Und
ja, es gab natürlich die Termine jetzt mit den neuen zuständigen Landesräten, aber die waren eher enttäuschend und ohne Zusagen. Von daher gab es jetzt auch keine Mitwirkung, auch an der Erstellung des neuen Gesetzesvorschlags, in dem sie ja überhaupt nichts von dem findet, was wir inhaltlich vorher eingebracht haben. Oder beispielsweise auch im Rahmen der letzten größeren Veranstaltung im März diesen Jahres, wo wir die Wohnbedarfserhebung 2023 vorgestellt haben, mit den Entwicklungen und eben aufgezeigt, der dringende Wohnbedarf ist so hoch und die prekäre Wohnversorgung trifft mehr als 1000 Personen im Bundesland Salzburg mit einem hohen Anteil von Kindern und mitziehenden Minderjährigen, wo wir vorgestellt haben, dass die Delogierungen weitergehen, trotz Wohnschirm und Energieschirm, weil eben nichts passiert, dass nach wie vor die Wohnbedarfserhebung nicht auf landesweiter Ebene verbindlich durchgeführt wird. Wir haben nach wie vor einen Schatten, in dem wir eher den Stadtbereich abdecken und die Gemeinden sehr zögerlich mittun. Es gibt schlicht keine Ansprechpersonen und soziale Einrichtungen, die im ländlichen Bereich so weit aktiv sind, dass sie dann auch mitmachen würden. Das war im März 2024, wo wir das vorgestellt haben. Da gab es aber bestenfalls große Töne, aber keine Zusagen und keine Mitwirkung. Interesse hatten sie zwar an den Zahlen, die wir ehrenamtlich zusammengestellt haben und erhoben haben. Das war es dann aber auch.
Aber sozusagen eine Beauftragung für eine kontinuierliche Begleitung der Wohnbedarfsentwicklung und vielleicht auch Evaluierung von Maßnahmen.
War nicht. Und das ist ja auch ein schönes Bonmot am Rande. Wir haben uns extra jetzt einmal angeschaut, wie schaut es denn aus mit der Wohnversorgung von obdachlosen Frauen, die psychisch krank sind. Haben festgestellt, da gibt es in der Stadt Salzburg laufend eine große Gruppe von Frauen, die auch von den bestehenden Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe nicht aufgenommen werden können, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind. Du brauchst da 24 Stunden Anwesenheit pro Einrichtung. Du brauchst entsprechende, ja auch eine Wohnstruktur, wo sie selbstständig leben können, aber betreut werden,
unterstützt werden im Hinblick auf die Bedarfe, die
da sind. Das haben wir der Stadt und dem Land vorgestellt und da war Sozialplanung sowohl der Stadt als auch des Landes mit dabei und es wurde damals noch unter Schellhorn die Sozialplanung von Stadt und Land beauftragt, unsere Unterlagen zur Erhebung, unsere Ergebnisse der eher freihändigen Erhebung weiterzuführen und vor allem in die Umsetzung zu gehen. Was gibt es denn für Lösungen zu tun? Sind sie leider nicht dazu gekommen. Da kam dann die Pandemie dazwischen und andere Agenten, was sie dringend machen mussten. Und weder auf Stadt- und noch auf Landesebene ist irgendwas passiert zum Thema psychisch kranke, obdachlose Frauen. Wie geht eine Wohnversorgung? Und nach wie vor ist die Wohnungslosenhilfe nicht in die Lage versetzt, diesen Bedarfsbereich mit abzudecken. Geht nicht. Vor allem bräuchte es in dem Fall Kooperationsstrukturen zwischen Psychiatrie, Gesundheitssektor und Sozialsektor. Das ist ja traditionell sowieso ein Dorn im Auge, dass man da kooperieren sollte oder dass eine Mischfinanzierung aus dem Gesundheits- und dem Sozialbereich geben muss. Oder eben wie gesagt, Bonmot am Rande. Es gibt eine Sozialplanung auf Ebene des Landes, es gibt eine Sozialplanung auf der Ebene der Stadt, dann gibt es einen politischen Beschluss, da tun wir was.
Und dann gibt Schublade. Es eine lange Wartezeit.
Dann kann man zu dieser Gesetzesnovelle sagen, also das höre ich ein bisschen heraus aus deiner Beurteilung oder deiner Charakterisierung, dass im Grunde damit auch eine Chance für konstruktive Reformen, die an sich notwendig wären und dringend anstünden im Bundesland Salzburg in der Wohnbaupolitik, vertan worden ist.
Oder auf die lange Bank geschoben
ist. Weiter geschoben worden ist.
Ja. Und da hilft in dem Fall eben auch nichts, dass es in anderen Bereichen, wie sei es Wien, die nennenswerte Entwicklungen im Bereich, wie geht man um mit dem Thema Notschlafstelle, wie kann die anders funktionieren? Das haben Sie so nicht nur umbenannt, Sie heißen Chancenhäuser, was viel besser ist wie Notschlafstelle, aber Sie haben auch andere Ressourcen und Kompetenzen und Möglichkeiten, was zu tun als Notschlafstelle in Salzburg, die ja wirklich kompetenztechnisch fehlkonstruiert ist. Sie haben in Fragen, also das ist die gesamte Wohnungslosenhilfe in der Stadt Salzburg, hat in Bezug auf Wohnrecht weder was zu sagen im Bereich der Logierung, sie haben keine Rechtsstellung in den Verfahren, noch in der Frage Zugang zu Wohnraum, was keine Möglichkeit gibt, einer Mitwirkung gibt. Und das Dritte und ganz, ganz Wesentliche ist, Salzburg leistet sich den Luxus, wirklich kleinräumige Vorgaben für den Zugang zu Wohnraum zu haben mit den Residenzauflagen, wieder ohne Rücksicht auf die Wohnungslosenhilfe. Wenn jetzt jemand zum Beispiel aus allein zur Wohnungslosenhilfe in Salzburg kommt, kann bestenfalls probiert werden, wieder über allein dann einen Zugang zu Wohnraum zu finden. In der Stadt Salzburg ist der private Wohnraum zumindest für 5 Jahre zuständig und nicht leistbar, weil da steigt dann die Sozialhilfe nicht ein. Und wie vorher schon gesagt, und die Wohnbeihilfe des Landes ist keine Hilfe, weil unter 11 Euro kriegst du keinen Wohnraum in Salzburg.
Erwartest du dir was von, oder erhoffst du dir was von Stellungnahmen? Immerhin ist ja noch bis zum 5. November Zeit, Stellungnahmen abzugeben.
Ja, wir werden auf alle Fälle unsere Stellungnahme abgeben, aber nachdem ich eher wenig Gesprächsbereitschaft sehe, erwarte ich mir auch nichts.
Ich denke, das ist ein Stück, wie soll ich sagen, realpolitische Bestandsaufnahme, ne? Oder
habt ihr euch was anderes erwartet, wenn ihr mich einladet?
Nein.
Na, also vielleicht sollte man weniger von deiner Einladung her die Erwartung sehen, sondern eher von dem, was heute unter den realen politischen Gegebenheiten der Regierung im Bundesland Salzburg zu erwarten war.
Ja, da ist der Machbarkeitslevel relativ niedrig,
ja. Ich denke, das ist eine nüchterne Bestandsaufnahme, aber sie spiegelt halt einfach auch die politischen Realitäten wider und das, was sozusagen im Rahmen der politischen Realitäten möglich ist. Herzlichen Dank für deine Expertise und fürs Dasein. Und man kann natürlich die Hoffnung immer weiter haben, dass es besser wird.
Ja, ich denke, wir werden dranbleiben und ich werde auch noch weiter mit. Ich bedanke mich für die Einladung.
Und vielleicht noch an die Zuseher der Hinweis, dass heute der 21. Oktober ist und die Sendung um 15.30 Uhr aufgezeichnet wurde.
Zentralquartett. Menschenrechte hier und jetzt. Eine Sendereihe von Uschi Liebing, Peppo Mautner, Günter Machner und Bernhard Jenning.